Ja, Samuel hat gerade mit guten Worten gesagt, was uns als Gemeinde zurzeit sehr beschäftigt. Und wir haben uns als Team vor diesem Gottesdienst in der Vorbereitung gedacht, wir können nicht einfach, also vielleicht als Gemeinde schon, aber wir in dem Team, nicht einfach Gottesdienst feiern wie bisher, ohne ein Aufheben darum zu machen. Also wir haben gedacht, wir müssen das schon thematisieren. Es ist schon so, dass wir in der Gemeinde auch trotzdem, das ist ganz normal, alle unterschiedlich betroffen sind von so einer Nachricht. Manche berührt das sehr viel mehr, manche vielleicht weniger, und das ist auch okay. Der Gottesdienst heute thematisiert das aber nochmal. Vielleicht ist das also auch zu viel für dich in dem Moment. Vielleicht brauchst du gerade einfach irgendwie etwas anderes. Dann darfst du dich heute auch wirklich frei fühlen zu sagen, das ist nicht für mich. Heute ist es absolut nicht komisch, wenn irgendjemand den Saal verlässt oder sonst irgendwie etwas. Wir haben auch gesagt, wir müssen mit dieser Spannung irgendwie im Gottesdienst auch umgehen, dass es verschiedene Stände gibt, wie man gerade mit dem Thema unterwegs ist, wo man gerade steht damit. Das heißt, es ist alles okay. Aber auch ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst gefragt, was soll ich eigentlich predigen? Mir ist nicht danach, irgendeinen Bibeltext jetzt rauszunehmen, der von Hoffnung, von Bewahrung, von Gottes Güte oder Liebe spricht. Für mich ist da der Schmerz selbst auch gerade einfach zu groß. Mir war auch nicht danach, ein Hemd anzuziehen heute. Wovon soll ich also sprechen in einer solchen Situation, wo wir als Gemeinde mittrauern mit einer Familie, die ihr zweites Kind in kurzer Zeit in sehr jungem Alter verloren hat? Ich könnte vom ewigen Leben sprechen, von der Hoffnung auf ein Wiedersehen nach dem Tod. Und ja, diese Hoffnung gibt es berechtigterweise. Die dürfen wir haben. Aber gerade bei einem Kindstod wirkt diese Hoffnung irgendwie blass, irgendwie leer. Irgendwie mehr wie eine Vertröstung im Angesicht des Lebens auf dieser Welt, diesseits, das eben nicht geführt werden konnte. Soll ich davon sprechen, dass Gott Dinge zum Guten wenden kann und vielleicht einen Plan hat? Wie könnte ich? Damit würde ich, glaube ich, das entsetzliche Leid verachten, nicht ernst nehmen, die Gefühle der Betroffenen vielleicht sogar mit Füßen treten. Und welcher Mensch will es wagen, auf so eine Frage auch Antwort geben zu müssen? Wenn ich sagen würde, Gott hat einen Plan, dann wäre ich doch zumindest teilweise auch irgendwie schuldig zu sagen, welcher Plan das ist, aber da will ich mich nicht dran wagen. Wenn überhaupt einer das sagen könnte, wie der Plan Gottes in einer solchen Situation aussieht, dann wäre das doch Gott selbst. Und er kann es aber anscheinend in solch einer Situation nicht, weil er so groß ist und geheimnisvoll und souverän und wir Menschen oft seine Geheimnisse und all die Dinge, die uns Rätsel und Fragen aufwerfen, nicht verstehen können. Weil er so viel größer und anders ist als das, was wir kennen. Aber das finde ich schwierig. Genau dadurch wirkt er doch in solch einer Situation manchmal auch so enorm fern. So fremd. Manchmal so leer. Wo war Gott, als das passiert ist? Wo war das rettende Wunder und die Erfüllung der Verheißung, dass er uns bewahren will? Wollte Gott nicht retten? Konnte Gott nicht retten? Hat das überhaupt mit Gott zu tun? Vielleicht würden nun manche zur Gottesverteidigung springen und sagen, nein, es ist doch ganz anders und wie dürfen wir denn so mit Gott reden? So dürfen wir nicht mit ihm reden. Und ich sage, doch. Das ist mit einer der einzigen Sachen, die wir in einem solchen Moment überhaupt tun können, so mit Gott zu reden, in die Anklage mit Gott zu gehen, diese Fragen an ihn auch auszusprechen. Denn wenn wir diese Fragen und das auch die Wut, die vielleicht da ist, ignorieren, dann wird sich das erst recht gegen uns am Ende richten. Noch dazu braucht Gott keine Verteidigung von uns Menschen. Er ist doch der Große, der Allmächtige. Was könnten wir zu seiner Verteidigung tun? Gott ist der Ort für Anklage jetzt in einer solchen Situation. Wir dürfen Gott anklagen. Und wer dagegen das Nein behauptet, man dürfte das nicht, die Bibel ist voll davon, im Buch Hiob. Tiefe Klage im Angesicht des Leids, in den Klageliedern, in einem Klagepsalm. Gucken wir auf Jesus am Kreuz. Das ist ein Gott, der sich für die ganze Menschheit hat anklagen lassen. Natürlich darf ich ihn in einer solchen Situation anklagen. Klagen ist jetzt der Beziehungserhalt. Das Gegenteil wäre wegrennen. Sich von ihm abwenden, vom Gegenüber weggehen. Aber Klagen geht auf ihn zu. Und das ist doch eine der einzigen Sachen, die uns in einem solchen Moment im Glauben auch gerade bleiben, oder? Ich meine, man könnte irgendwie auch alles ignorieren. Man könnte es unter den Teppich kehren. So tun, als wäre nichts gewesen, wenn man den Luxus hat, nicht so nah dran zu sein. Aber lebt man dann noch in der Wirklichkeit? Lässt man dann die Fragen, die das aufwirft, wirklich auch an sich heran? Klar, manchmal muss man sich auch Abstand nehmen. Man braucht auch Distanz zu einem Thema. Man kann nicht immer in der gleichen Nähe da irgendwie drin sein. Das gehört auch zur gesunden Seelenpflege. Aber es komplett ausblenden, sich gar nicht Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oder ob ich es will. Aber manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte es. Man könnte auch sagen, ich möchte nicht mal klagen. Eigentlich möchte ich Gott gerade wirklich den Rücken zukehren. Ich möchte gerade wirklich sagen, mit einem Gott, der in einer solchen Situation nicht geholfen hat. Was ist das? Doch das scheint mir für mich kein gangbarer Weg zu sein, denn welche Hoffnung bliebe mir dann noch? Welches Leben bliebe hinterher? Was bleibt mir also zu sagen? Bleibt mir denn eigentlich nicht nur das Schweigen? In den Klageliedern und Klagepsalmen gibt es den poetischen Kniff, könnte man sagen. Man stößt da immer wieder drauf, in diesem Psalm, in den Klageliedern, dass am Ende dieser Lieder, wenn die Klage aus dem Herz hinausgelaufen ist, wenn es leer ist, dass so etwas kommt wie ein Trotzdem des Glaubens. Dass der Leidende, der Klagende sich am Ende durchringt, zu sagen, trotz allem gucke ich all diesem Leid ins Gesicht und halte irgendwie fest. Die Entscheidung, sich selbst zu sagen, da ist ein Dennoch in meinem Leben, da ist ein Trotz. Und ich habe gleich gedacht, vielleicht kann ich das heute predigen, vielleicht kann ich über das Trotzdem des Glaubens sprechen. Aber ich habe gedacht, so wirklich das Proklamieren, das auch zusprechen, das kann ich selbst noch nicht. Und dieses Trotzdem des Glaubens, das ist, glaube ich, auch nichts, was man von außen jemand anderem zuspricht. Das ist nichts, was ich jemand auf dem Kopf zusagen kann. Das ist nichts, was ich beim anderen, weil ich doch mir wünschen würde, dass er mit seiner Trauer besser klarkommt, in ihm oder ihr hervorrufen kann. Im Gegenteil, wenn man das zu früh macht und von außen versucht, Trost hervorzurufen, kann das das Gegenteil hervorrufen und erneut einiges kaputt machen, Leid vergrößern. Ich glaube, das ist eine Sache, die sich zwischen dem Glaubenden und Gott selbst abspielt, das Trotzdem dieses Glaubens. Denn nach einem solchen Ereignis, nach einer solchen Sache, die wir mitgekriegt haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, da ist schon was zwischen mir und Gott. Da ist schon eine Art Verletzung meines Glaubens. Da steht was zwischen mir. Und wenn eine Verletzung zwischen Menschen, zwischen Parteien entsteht, dann geht es um diese beiden Parteien, dass die Verletzung geheilt wird. Also hoffe ich, dass Gott da auch das Seine tut, um dieser Verletzung hinterherzugehen. Von außen kann man da aber nicht viel machen. Also heute geht es auch noch nicht um dieses Trotzdem des Glaubens, auch wenn es vielleicht ein gangbarer Weg irgendwann ist. Aber was hat mich dann überhaupt hier heute auf die Bühne gebracht? Und das war der Gedanke, den wir zu Beginn gesungen haben. Wohin sonst sollte ich eigentlich gerade gehen? Wohin sonst sollte ich jetzt mit all diesen Gefühlen, mit all dem, was da ist, hin? Wohin sonst als hier in die Gemeinschaft der Gemeinde von Geschwistern im Glauben, wo ich weiß, die tragen das mit. Denen geht's ähnlich. Wohin sonst sollte ich mit meiner Klage, mit meinen Fragen, als zu diesem Gott? Wo sonst hätte ich zumindest die Chance auf Hoffnung? Dieses Wohin sonst hat aber leider auch in diesem Fall irgendwie einen Beigeschmack. Denn es ist doch vielleicht auch genau das, was mich davon abhält, gerade mal die Distanz und den Abstand zum Glauben, zu Gott vielleicht einzunehmen, die ich auch bräuchte, um gesund streiten zu können, wenn ich nicht woanders hin kann. Ich denke mir aber auch, und das ist kein Gedanke für die betroffene Familie, sondern für die, die hier sitzen, für uns Mitbetroffenen, dass ich mein ganzes Leben, ich jetzt selbst lasse, alles, was ich bin, habe ich meinem Glauben zu verdanken. Dass ich heute hier stehe, Pastor bin, in einer tollen Gemeinde, in einer liebevollen Gemeinschaft, dass ich liebevolle Familie, liebevolle Freunde um mich herum habe, dass ich ungefähr ein Bild davon habe, eine Ahnung davon habe, wie man im Leben klarkommt. Und ich das Gefühl habe, das ist auch etwas Gutes. Eigentlich habe ich all das meinem Glauben zu verdanken. Also wohin sonst sollte ich gehen? Wohin sonst, als auch bei dem Jesus Trost zu suchen, der am Kreuz selbst von Gott verlassen war, der mitweint? Man könnte fragen, was bringt das, dass er mitweint? Ist das nicht auch nur ein kleiner Trost? Aber ich denke mir, es ist immerhin eine Schulter mehr, die dieses Leid trägt. Eine Schulter mehr, die an der eigenen Seite steht. Eine Träne mehr, die vergossen wird. Mit diesem mitleidenden und verständnisvollen Jesus habe ich das Bedürfnis, gleich Gemeinschaft zu haben. Und das können wir im Abendmahl. Jesus hat gesagt, genau da ist er bei uns. Genau das Abendmahl steht eben als Zeichen für die schrecklichen Dinge, für das Leid, was er selbst alles ertragen hat. Genau das Abendmahl symbolisiert, dass er gesagt hat, ich werde ganz Mensch. Bis in den Tod erfahre ich das mit. Und auch wenn es schwierig ist, sich da gerade dran festzuhalten, will ich versuchen, bei ihm Trost zu suchen. Deswegen feiern wir Abendmahl heute oder begehen Abendmahl heute. Möglichkeit, Gemeinschaft miteinander zu haben, das Miteinander zu fühlen, auch das starke Miteinander dieser Gemeinde und auch mit Jesus, wenn das geht. Wir haben aber auch gesagt, vielleicht gibt es gerade heute etwas, was zwischen dir und dem Abendmahl steht. Völlig verständlich, völlig normal. Wir werden Abendmahl gleich begehen, indem wir vorher gemeinsam singen. Und Klaus wird auch die Lieder in einen Kontext einordnen, was dazu sagen. Viele Lieder sind vielleicht gar nicht so leicht zu singen und trotzdem transportieren sie etwas Gutes. Dann gehen wir zum Abendmahl über und währenddessen wird es auch die Möglichkeit geben, an der Klagemauer vielleicht einfach etwas aufzuschreiben. Ein Gedanken, eine Frage. Zettel und Stifte liegen bereit. Und dann ist das für dich heute das Ding. Du hast verschiedene Möglichkeiten, gleich in dieser Zeit das zu nutzen. Nach dem Gottesdienst wird es auch nochmal die Möglichkeit geben, mit Silke Hahn zusammen einfach in einer etwas engeren Runde sich nochmal auszutauschen, gemeinsam zu beten. Dafür wird Silke hier vorne bei den beiden Bänken einen Stuhlkreis aufbauen. Und wer da einfach das Bedürfnis hat, nochmal in Gemeinschaft zu kommen, der hat da die Möglichkeit. Unsere Beter und Beterinnen stehen auch zur Verfügung, wenn jemand Gespräch sucht. Hier vorne in den ersten Reihen nach dem Gottesdienst. Und eine Sache ist uns noch ganz wichtig. Wir wollen als Gemeinde auch ein Zeichen der Verbundenheit an die Familie senden. Und die Idee, wie wir das machen wollen, ist, dass wir draußen gleich ein schwarzes Bild haben. Und wir würden uns wünschen, dass ihr einen weißen Fingerabdruck auf diesem Bild hinterlasst. So dass am Ende fast kein Schwarz mehr zu sehen ist. Und diese Fingerabdrücke als Zeichen der Verbundenheit mit der Familie das Schwarz zudecken. Dafür stehe ich gleich vor dem Saal. So wollen wir jetzt in diese Zeit der Gemeinschaft gehen. Alle sind an unterschiedlichen Punkten. Euch allen geht es jetzt unterschiedlich. Und das darf auch sein. Und der Umgang, den ihr jetzt dafür braucht, der darf sein. Ich bitte die Band nach vorne.
Siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut an Türen angebracht? Es rettet weit, das Todesland, das Volk kann ziehen in neues Land. Siehst du das Lamm dort am Altar? Schuld von
Vielen Dank für diese gute, schöne Musik. Wir wollen euch herzlich einladen zum Abendmahl. Dazu haben wir drei Tische hier in der Gemeinde, hier im Saal stehen. Und wir feiern Abendmahl mit Einzelkelchen und mit Traubensaft, der alkoholfrei ist. An diesem Tisch hier vorne gibt es auch glutenfreies Brot, falls jemand eine Unverträglichkeit hat. Das läuft so ab, dass wir in Gruppen uns um die Tische versammeln. Alle, die Gemeinschaft mit Jesus und der Gemeinde haben wollen, sind herzlich eingeladen. Und dann versammeln wir uns so lange immer in Gruppen von 15 bis 20 Leuten, bis alle, die Abendmahl nehmen wollen, auch die Gelegenheit dazu hatten. Am Tisch gibt es dann immer noch einen Segen. Und Samuel wird uns dazu die Einsetzungsworte sprechen.
Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Nun dürfen wir an seinen Tisch kommen. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Nichts auf dieser Welt von ihm, der mein Leben.
in Jesu Namen.
Egal, in welchen Lebenszeiten man steht, ob es gerade gut ist, ob es gerade schlecht ist, man macht die Erfahrung, dass das Leben weitergeht. Manchmal ist das gut, manchmal lenkt das ab, manchmal wünscht man es sich anders, aber es ist auch für die Gemeinde so. Auch das Gemeindeleben geht weiter. Deswegen kommen wir zu einem Teil jetzt, wo es um das Gemeindeleben geht, um die Ansagen. Und trotz allem freue ich mich, dass ich 3 junge Menschen in die Gemeinde heute aufnehmen darf, die wir getauft haben. Ich bitte euch schon mal aufzustehen. Simon, Alex und Sophie, nicht die ganze Gemeinde. Entschuldigung, das war missverständlich. Genau, Simon, Alex und Sophie, kommt zu mir hier nach vorne, zur Linken ist noch Platz. Im Sommer hatte ich die Ehre, euch zu taufen. Das war total cool. Das haben wir an einem Gottesdienst am See in Lünen gemacht und jetzt steht ihr hier und wollt euch in die Gemeinde aufnehmen lassen. Das ist total super. Ihr müsst jetzt nicht noch was sagen, es sei denn, ihr wollt total gerne irgendwie was sagen, aber ansonsten ist es auch gut. Wir haben für eure Gemeindeaufnahme Verse ausgesucht. Genauer genommen hat Judith die ausgesucht. Die hat ja auch mit euch die Taufgespräche geführt und die hat sich bei jedem Vers auch was gedacht. Das weiß ich nur leider gerade nicht. Das heißt, ihr fragt sie am besten einfach nochmal, denn die ist ja gerade auf BU-Freizeit. Simon, für dich hat Judith den Vers ausgesucht aus Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das wünschen wir dir. So, das ist die richtige Tüte. Hier ist einmal für dich. Liebe Sophie, für dich hat Judith den Vers aus Matthäus 5, Vers 7 ausgesucht. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das wollen wir dir mit auf den Weg geben. Zusammen mit allem anderen, was in dieser Tüte ist. So. Und Alex, für dich hat Judith ausgesucht, Kolosser 3, Vers 14. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und ich hoffe, dass diese Liebe dich begleitet. Und zur Gemeindeaufnahme möchte ich jetzt für euch 3 noch beten und dazu bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Jesus, ich danke dir für diese 3 Menschen, die wir taufen durften, deren Taufe miterleben durften, denen du Glauben geschenkt hast und die jetzt in diese Gemeinschaft mit hinein wollen. Ich danke dir, wie wunderbar du sie geschaffen hast, wie wunderbar du Alex, Simon und Sophie geschaffen hast, mit all ihren Begabungen und allem, was an ihnen ist und ihren Herzen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du ihre Herzen bewahrst und dass du bei ihnen bist. Auf jedem Schritt und auf jedem Weg, den sie gehen in ihrem Leben. Jetzt, wenn sie tiefer in die Gemeinde hineinwachsen, aber auch überall da, wo sie in ihrem Alltag hingestellt sind. In Schule, in Beruf, in Ausbildung, in Freundschaften, in Beziehungen, in Familie und in alles, was da auch immer noch kommt. Wir bitten dich, dass du ganz nah bei ihnen bist und dass du mit ihnen durch jedes Tal gehst und jede Höhe mit ihnen zusammen feierst und jubelst. Und so segne euch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er segne euch mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Heiligen Geist und mit seinem Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Amen. Amen. Herzlich willkommen in der Gemeinde.
Genau, und es gibt noch einige weitere Abkündigungen und die Zeit dabei wollen wir auch nutzen, um die Kollekte einzusammeln. Uns als Gemeinde ist es ja ein Anliegen, unseren Glauben zu leben, weiterzureichen und das nicht nur hier in Dortmund, sondern auch in alle Welt. Deswegen unterstützen wir Missionare in unserer Gemeinde, haben sie entsandt. Und ja, mittlerweile muss man, um die gute Botschaft in die Welt zu bringen, auch gar nicht mehr in den Flieger steigen, da reicht auch die Regionalbahn. Und Claudia wird uns darüber aufklären.
Wenn denn die Regionalbahn pünktlich fährt. Ich darf unseren Blick als Missionskreismission im Blick nach Duisburg richten. In die Arbeit von André und Sonja Pascha. Sie sind dort als Missionare der Allianzmission tätig. Viele von euch wissen vielleicht noch, sie waren ungefähr 26 Jahre in Brasilien. Jetzt schlägt ihr Herz weiter für Mission in Duisburg. Und André hat uns als Gemeinde ein paar Zeilen geschrieben, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Ihr lieben Dortmunder, danke, dass ihr uns seit so vielen Jahren liebevoll begleitet und unterstützt. Seit 2016 sind wir nun in Duisburg-Rheinhausen tätig, in einer immer noch recht kleinen, aber liebenswerten Gemeinde mit hohem Altersdurchschnitt. Unsere Kindergruppe sowie die kleine Jugendgruppe bestehen weitgehend aus Menschen mit Migrationshintergrund. Außerdem arbeiten wir mit dem internationalen Kairos-Gemeindegründungsteam in den Räumen der Organisation Die Brücke im berühmt-berüchtigten Duisburger Stadtteil Marxloh. Letzten Sonntag feierten wir als Gemeinde in unseren letzten Outdoor-Gottesdienst im Rheinhausener Volkspark. Bereits schon im dritten Jahr stellt die Stadt uns in dieser Sommersaison eine große Konzertmuschel mitsamt Stühlen und Stromanschluss zur Verfügung, sodass wir in den Monaten Mai bis August jeweils zwei Gottesdienste dort feiern können. Auch wenn am Sonntagvormittag um 11 Uhr noch nicht so viele Menschen im Park unterwegs sind, bleiben doch immer wieder Menschen stehen oder setzen sich, um den Liedern, unserer Handpuppe oder der Predigt zu lauschen. Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu gehen und hatten auch in diesem regenreichen Sommer immer das passende Wetter, um die Veranstaltung durchführen zu können. Zu unserer Familie. Unser Sohn Silas hat sich an seine brasilianische Schulkollegin Jessica erinnert und Kontakt aufgenommen. Seit einem Jahr sind sie zusammen, derzeit gemeinsam in England und haben die Heiratsdokumente in Dänemark eingereicht. Andressa geht weiterhin in die Behindertenwerkstatt, wo sie sich, wie auch in unserer Gemeinde, sehr wohl fühlt. Noch einmal danke für eure Gebete und alle Unterstützung. Mit lieben Grüßen und Segenswünschen, Sonja und André. Eigentlich hatte André uns noch einen Clip über die Arbeit in Marxloh geschickt, aber aus technischen Gründen funktioniert das heute nicht. Und vielleicht können wir das in den Mittwochsnachrichten einfach den Link weiterschicken, dass wer möchte, sich das anschaut. Denn diese Arbeit in Marxloh wird durchgeführt vom Kairos-Projekt, von unterschiedlichen Missionarinnen und Missionaren der Allianzmission. Und ich habe jetzt vor zwei Tagen von André die Nachricht erhalten, dass die Finanzierung dort sehr wackelig ist. Das heißt, ab Frühjahr 2024 fehlt ein beträchtlicher Betrag, dass nicht mehr alle, die dort im Projekt mit beschäftigten Mitarbeitenden bezahlt werden können. Und da dürfen wir Gott bitten, dass er neue Wege der Finanzierung auftut. Und ich möchte jetzt für Familie Pascha beten. Jesus Christus, ich danke dir für André und Sonja, für Silas und Andressa, dass du sie als Familie zusammengestellt hast. Und ich danke dir, dass du deinen Weg mit Silas gehst, dass er ja, mit Jessica zusammen ist, dass sie heiraten werden. Segne du die beiden. Danke für Andressa in ihrer schwierigen Lebenssituation, dass sie so viel Freude hat an den Orten, wo sie ist und dass sie so viel Freude verbreitet. Ich möchte dich für André und Sonja bitten, dass du ihnen immer wieder neu die Kraft schenkst für ihren Dienst in der Gemeinde, dass sie dort die Menschen erreichen können, vor allen Dingen auch die Kinder und Jugendlichen. Schenke du ihm die Weisheit, die er benötigt, um dort ja, die Gemeinde so zu leiten, wie du es möchtest. Und wir bringen dir auch das Kairos-Projekt in Marxloh. Danke, dass du dort eine Möglichkeit schenkst, in dem alles anderen als einfachen Stadtviertel ja, unterwegs zu sein, mit dir, für dich, Menschenherzen zu gewinnen, Menschen, die in tiefer Not, in Armut, in Elend leben, die Schweres durchleiden, und dass sie sich auf den Weg machen, um dein Wort dort zu verkünden, um deine Liebe so praktisch weiterzugeben. Wir möchten dich bitten, dass du ja, die Finanzierung weiter in deine Hände nimmst, dass die Lücke, die sich auftut, weil ein Spender wegbricht, dass du sie füllst, auf deine Weise, zu deiner Zeit. Danke, dass du mit ihnen bist und wir bitten dich um deinen Segen, um deinen Schutz für Familie Pascha. Amen.
Genau, dann folgen noch zwei Ankündigungen. Ich möchte noch einmal erinnern, an die Angebote heute jetzt nach dem Gottesdienst. Vorne wird Silke sein an der Klagemauer, da können wir uns in Stille zusammentun und an den Trauerfall, an die Familie denken. hier rechts von euch aus gesehen, links im Saal, wird das Gebetsteam sein. Da könnt ihr hingehen, um für euch beten zu lassen, miteinander zu beten, im direkten Austausch. Und hinten ist ein Infotisch vom Seelsorgeteam, wenn jemand längeren Bedarf hat, sich auszutauschen oder auch einen Termin zu vereinbaren, der kann das hinten am Seelsorgetisch tun. Außerdem gibt es hinten noch das Gemeindecafé. Und auch beim Hinausgehen dürft ihr auch nochmal daran denken, euren Fingerabdruck zu hinterlassen als Zeichen der Verbundenheit mit der Familie. Und dann gibt es jetzt noch einen Ausblick auf die kommende Woche, nämlich unsere Gemeindefreizeit hier.
Genau, vielen Dank, Samuel. Ja, auch im Blick auf die Gemeindefreizeit und im Vorbereitungsteam war die Frage in einer solchen Zeit, wie wir die Freizeit durchführen wollen, mit welcher Stimmung wir da reingehen und was wir uns vorstellen können. Und auch da haben wir im Vorbereitungsteam gemerkt, zum einen müssen wir Rücksicht auf uns als Team nehmen, auf die Ehrenamtlichen, auf die Hauptamtlichen. Wir können nicht alles in dieser Zeit genauso stemmen, wie es geplant war. Und zum anderen müssen wir auch gucken, dass wir die Gemeinde versuchen abzuholen von da, wo sie stehen. Und das sind unterschiedliche Standpunkte. Und deswegen wird das Gemeindewochenende nächste Woche trotzdem stattfinden, aber in etwas anderer Form. Und zwar haben wir gesagt, wir machen keine Gemeindefreizeit mit dem Fokus auf auch gemeinsames Feiern, sondern wir machen einen Gemeinschaftstag oder Wochenende. Und das beginnt nicht am Samstagmorgen mit einem Brunch, sondern am Samstagnachmittag um 14 Uhr mit gemeinsamem Kaffee trinken. Und das Programm wird sich auch hauptsächlich hier in der Gemeinde abspielen. Dass wir gesagt haben, wir haben die verschiedensten Möglichkeiten, dann Gemeinschaft zusammen zu haben. Wer zusammen spielen will, kann das tun. Wer zusammen reden will, kann das tun. Wer zusammen spazieren gehen will, kann das tun. Also da ist viel Platz eben für all das. Und wir essen trotzdem abends gemeinsam zusammen und haben diese Gemeinschaft. Und Sonntag gibt es dann nach dem Gottesdienst, also auch kein Frühstück, aber ein gemeinsames Resteessen noch. Also so, dass wir trotzdem ein gutes Gemeinschaftswochenende haben, aber der Situation angepasst. Und wir versuchen, jeden abzuholen, da, wo er eben oder sie eben gerade steht. Genau. Eine Mail mit den Details und ganz expliziten Informationen kommt in der laufenden Woche noch. An dem Wochenende selbst werden wir dann natürlich auch einige helfende Hände gebrauchen. Die werden wir dann aber vor Ort suchen und nicht vorher jetzt irgendwelche Listen aushängen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich genügend Menschen dann finden werden. Danke euch. Ich darf uns jetzt den Segen Gottes noch zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und ich spreche uns den Segen zu, den ich auch im Abendmahl gerade gesagt habe, denn der liegt mir auf dem Herzen. Der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne euch. Und er schenke euch seine Gegenwart und seine Liebe in eurem Alltag. Und er begegne euch so, wie ihr das gerade braucht. Amen. Geht mit Gott.